Einen wunderschönen guten Morgen alle miteinander. Gut sieht die wie immer aus. Und bevor ich mit Gottes Wort heute starte, stehe ich hier heute stellvertretend für alle Kinder. Ganz besonders für die, die den heutigen Tag heute vergessen haben. Ich habe schon mit ein paar Jugendlichen oben gesprochen und ja, als Kinder vergessen wir sowas manchmal. Und trotzdem möchte ich stellvertretend allen Mamas heute hier sagen, von ganzem Herzen, danke für eure Liebe, danke für euer Herz, für all die Zeit, die ihr opfert für uns Kinder, und wir sind sehr dankbar für euch. Ich bete nochmal. Jesus, du beschenkst uns durch und durch. Durch Mütter, durch Väter, durch deine Liebe, aber auch ganz besonders beschenkst du uns durch dein Wort. Herr, darin hast du dich offenbart, darin sprichst du zu uns, darin zeigst du uns dein Herz, deine Wahrheit, und darin möchtest du uns in ein Leben in Fülle führen, Herr. Und es ist dein Wort, Herr. Ich bitte dich, dass du mir Gnade schenkst, ja, das zu sagen, was du heute sagen möchtest, was du für jeden Einzelnen vorbereitet hast, Herr. Und ich bitte dich, dass du ja unsere Herzen ganz weit aufmachst, das zu empfangen, Herr, was du uns heute Morgen schenken möchtest. Amen. Ja, Jonas hat gesagt, Berufung. Das ist ja so ein Ding, da denken wir schnell an Beruf. Du sollst irgendwas machen, damit verdient man sein Geld, irgendwas muss aus dir werden. Aber im Reich Gottes ist Berufung so viel mehr, geht so viel tiefer als nur, dass wir etwas tun. Und ich bin so dankbar für die Bibel, weil sie uns Bilder gibt, weil sie viel mehr beschreibt, was wir sind. Und das ist unsere Berufung und nicht in erster Linie, was du tust. Und so haben wir vor einigen Wochen uns mit dem Bild beschäftigt, Himmelsbürger. Du bist berufen als Himmelsbürger. Und letzte Woche, wer dabei war, war ein bisschen mehr Action, als wir das gewohnt sind. Wir haben Familiengottesdienst gefeiert und wir haben uns mit Psalm 23 beschäftigt. Jesus Christus ist der gute Hirte. Und du und ich, wir sind berufen, in seinem Einflussbereich als Hirte zu leben. Denn wenn wir das tun, dann geht's uns gut. Und dann blühen wir richtig auf. Aber Jesus ist so viel mehr als nur der Hirte. Und du und ich, wir sind zum Glück mehr als nur Schafe. Und deswegen möchte ich mir heute ein weiteres Bild anschauen. Ein Bild, das uns helfen soll, Jesus besser zu verstehen, uns besser zu verstehen und dadurch auch Konsequenzen aus unser Leben zu ziehen oder für unser Leben zu ziehen, denn das bedeutet Berufung. Du bist, und deswegen leben wir so. Darum soll es heute gehen. Und ich habe einen etwas längeren Text für heute ausgesucht, aber keine Sorge für die Leseschwachen. Wir fangen hinten an und arbeiten uns dann Stück für Stück nach vorne. Denn im hinteren Teil geht's um das Ziel. Um das Ziel unseres Glaubens. Und das ist immer wichtig. Wir Christen, wir leben vom Ziel aus. Wir schauen nach vorne und bewegen uns dorthin. Das ist so wichtig für unser Leben. Denn sonst, sage ich euch, sind wir oft nicht bereit, diesen Weg wirklich zu gehen, der manchmal steinig ist, der manchmal viele Fragezeichen mit sich bringt. Aber wenn wir das Ziel wissen, das er für uns bereithält, hey, dann sind wir motiviert, im Glauben vorwärts zu gehen. Seid ihr bereit? Ja, okay. Zumindest die Muttis hätten mich ein bisschen unterstützen können, oder? Wir starten Epheser 4, 1 bis 16, aber ich starte jetzt die Verse 13 bis 16. Da sagt Paulus an die Epheser: So soll es dahin kommen, dass wir alle die einende Kraft des Glaubens und der einen Erkenntnis des Sohnes an uns zur Wirkung kommen lassen und darin eins werden, dass wir alle zusammen den vollkommenen Menschen bilden, der Christus ist, und hineinwachsen in die ganze Fülle, die Christus in sich umfasst. Wir sind dann nicht mehr wie unmündige Kinder, die kein festes Urteil haben und auf dem Meer der Meinungen umhergetrieben werden, wie ein Schiff von den Winden. Wir fallen nicht auf das falsche Spiel herein, mit den betrügerischen Menschen andere zum Irrtum verführen. Vielmehr stehen wir fest zu der Wahrheit, die Gott uns bekannt gemacht hat, und halten in Liebe zusammen. So wachsen wir in allem zu Christus empor, der unser Haupt ist. Von ihm her wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt und durch verbundene Glieder zusammengehalten und versorgt. Jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe, und so wächst der ganze Leib und baut sich durch die Liebe auf. Ist Kapitel 4. Wer sich im Epheserbrief auskennt, weiß, hat 6 Kapitel. Also wir befinden uns schon ein Stück weit weiter hinten. Und Paulus erzählt uns hier ein wenig mehr darüber, was eigentlich einen Christen ausmacht. Ich habe auch so ein schönes Bild mitgebracht. Was macht eigentlich einen Christen aus? In Kapitel 2 hat er schon ein wenig darüber gesprochen. Und auch vor einigen Wochen haben wir das in der Taufe gefeiert. Denn die Taufe symbolisiert, ein Christ zeichnet das aus. Er ist mit Christus auferweckt worden und hat neues Leben bekommen. Das ist das, was ein Christ auszeichnet. Und jetzt erfahren wir in Vers 15 und 16, zu diesem neuen Leben sagt Paulus dir: und nun ist Christus dein Haupt, also dein Kopf, und du bist der Leib, wenn du Christ bist. Und wer sich in Biologie ein bisschen auskennt, der hat verstanden, Kopf und Körper, die gehören zusammen, oder? Die teilen sich ein und dasselbe Leben. Manchmal will der Körper nicht tun, was der Kopf sagt. Manchmal nicht der Kopf, was der Körper irgendwie zum Ausdruck bringen möchte. Aber Kopf und Körper teilen sich dasselbe Leben, und sie sind unzertrennlich miteinander verbunden. Und in Vers 4 bis 6 sagt uns Paulus: aber du bist nicht irgendwie ein einzelner Leib für Christus, sondern gemeinsam bilden wir den Leib Christi. Und das, was uns zusammenbringt, ist ja nicht der schöne Lobpreis, ist nicht die Predigt, oder dass die bequemen Stühle in der FCG vielleicht ein bisschen bequemer sind als woanders, was auch immer. Das, was uns zusammenbringt, zusammenhält, das ist, dass wir, sagt Paulus, denselben Geist haben, dass wir ein und denselben Herrn haben, nämlich Jesus Christus, und dass wir einen Gott haben, den Vater. Und was bedeutet das heute Morgen für dich? Es bedeutet, dass die Dreieinigkeit in dir lebt. Die Dreieinigkeit Gottes lebt in dir. Gott hat sich so stark in der Dreieinigkeit mit dir verbunden, dass du und der dreieinige Gott unzertrennbar miteinander verbunden sind. Was uns also als Christen ausmacht, ist nicht, dass wir gute Menschen sind, vielleicht nette Menschen sind. Das gehört auch irgendwie alles dazu, aber das, was den Kern ausmacht, sagt Paulus, ist, dass Gott in dir lebt. Das macht einen Christen aus. Da ist etwas so Kraftvolles in dein Leben gekommen, und es macht dich vollkommen neu. Das ist das Erste, was Paulus uns gibt. Ein Christen zeichnet es aus, dass Gott in ihm lebt. Der zweite Punkt, den ich mit euch teilen möchte, ist, oder den Paulus uns mitgibt, ist, was einen Christen auszeichnet, ist, dass er geistlich sich in einer Unreife befindet. Unmündige Kinder, sagt Paulus, das ist etwas, das einen Christen auszeichnet. Klingt irgendwie nicht so schön, unmündige Kinder. In Vers 7 bis 12 spricht Paulus von den einzelnen Gaben, die jeder hier so von uns hat. Und dann geht's um die Leiter der Kirche. Und deren Gaben sind dafür da, um jeden Einzelnen in der Gemeinde zuzurüsten, zu befähigen, dass sie ausgestattet sind. Wofür? Lasst uns mal lesen. Damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Der Leib soll aufgebaut werden, bis sie was erreichen, und ich finde, Schlachter drückt das so schön aus, bis wir zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus gelangen. Also alles, was Paulus in diesem Kapitel anspricht, wofür Kirche da ist, wofür Leiterschaft da ist, sie dient dazu, dass du und auch ich, dass wir reif werden. Dass wir reif werden und das volle Maß in Christus erlangen. Das ist das Ziel. Also alles, was hier sonntags geschieht, in der Woche geschieht, im Namen der FCG geschieht, das soll alles dazu dienen, dass du und ich, dass wir reif werden. Aber weißt du auch, was Paulus im gleichen Atemzug damit zum Ausdruck bringt? Du und ich, wir sind unreif. Du und ich, wir sind unreif. Unmündige Kinder, sagt Paulus. Ich meine, das Bild von dem Schaf, da bringt immerhin noch Wolle, ne? Aber dass Paulus jetzt von uns, von geistlichen Babys spricht, die nicht nur in die Kirche gehen sollen, sondern zu einer Kirche gehören sollten. Das ist ein großer Unterschied, ob man zur Kirche geht oder zu einer Kirche wirklich gehört. So, weil Paulus sagt, wenn du das nicht tust, wenn du das nicht lebst, dann bleibst du unmündig. Also ohne ein Teil der Kirche Jesu zu sein, welche auch immer du dich zugehörig fühlst, aber wirklich ein Teil davon zu sein, in der du zugerüstet wirst, nicht betüdelt und auch nicht entertained, und in der du anderen dienst, dann wirst du geistlich nicht reif, sagt Paulus. Und er selber bezieht sich in diesem Text damit ein. Paulus, der Große, er sagt, wir, er spricht von uns. Und wenn Paulus von sich schon so spricht, was bedeutet das für uns? Also das, was einen Christen auszeichnet, ist ein krasser Kontrast. Du wirst Christ, du gibst dein Leben Jesus Christus und auf einmal kommt Gott in dein Leben. Nicht irgendwie von außen immer mal so ein bisschen, sondern er sagt, ich nehme in dir Wohnung, ich lebe in dir. Und gleichzeitig, dadurch, dass er in dein Leben kommt, dein Leben neu macht, sagt die Bibel, bist du ein geistliches Baby. Das ist der Kontrast, den ein Christ auszeichnet. Wenn du Christ geworden bist, bist du nicht auf einmal ein fertiger Mensch aus Gottes Bilde, der alles richtig macht, sondern du wirst ein geistliches Baby. Und weißt du, was ein geistliches Baby auszeichnet? Ich meine, so können die ab und zu auch mal lächeln. So lächeln die, wenn die gerade ihren Willen bekommen. Guck mal, das schöne Spielzeug in der Hand. Nimm das einmal weg, dann kriegst du einen ganz anderen Blick, ja? Kinder sind etwas Wunderschönes, aber ein Baby zu bleiben, das ist etwas Schreckliches. Und Paulus gibt uns hier in diesem Text ein paar wichtige Dinge, die uns hoffentlich zeigen, dass egal, ob du gerade ein Baby als geistliches Baby bist, dass es ein Start ist und das ist gut, das ist schön, aber es sollte auf jeden Fall nicht dein Ziel sein. Denn das, was Paulus sagt, ist, dass Babys nicht unterscheidungsfähig sind. Wenn die auf die Welt kommen, die machen einfach nur ihren Mund auf und schreien. Und du kannst da alles reintun, was du möchtest. Natürlich, gute Eltern tun das Richtige rein, aber Spielzeug, Plastik, Holz, kannst du alles reintun und Kind nimmt das im Mund. Mein Kind hat nicht als Baby gesagt, Papa, ist das auch Bio? Trägt das zu meiner Gesundheit bei? Nein, einfach rein, Hauptsache schmeckt. So sind Kinder, sie können nicht unterscheiden und zum Glück hat Gott sich deshalb Eltern ausgedacht, die sich um das Kind kümmern. Aber Paulus sagt, so wie es bei menschlichen Babys ist, so ist es auch in geistlicher Hinsicht. Wenn du dich nicht in der Lehre auskennst, dann bist du ein geistliches Baby. Denn was zeichnet ein geistliches Baby aus? Es kann nicht unterscheiden zwischen gesunder, kraftvoller Lehre, irgendwelcher Toastbrot-Lehre. Ich liebe Toastbrot, ja, mit Nutella, gibt nichts Schöneres am Samstag. Aber hey, das nährt nicht. Und so kann ein geistliches Baby auch nicht unterscheiden, was da gerade für eine Lehre passiert. Ist es gute Lehre, ist es dünne Lehre oder ist es sogar schädliche Lehre? Sie kann nicht unterscheiden. Und die Paulus sagt, wenn wir uns in seinem Wort nicht auskennen, dann sind wir nicht urteilsfähig und dann bist du ein geistliches Baby. Weiter führt er aus. Babys sind extrem ich-bezogen. Paulus sagt in Vers 2, seid völlig demütig, seid geduldig und ertragt einander in Liebe. Das sagt Paulus. Alles Dinge, die auf andere bezogen sind. Sagt nicht, sei noch liebevoller zu dir, sei geduldiger mit dir. Nein, mit den anderen. Alles, was Paulus hier in Vers 2 sagt, ist auf andere bezogen. Aber Babys und Kleinkinder, die wollen, was sie wollen. Und das am besten sofort. Die sagen nicht, oh Mama, ich habe gerade eben schon hier in den Babyraum geguckt. Eine Mama sah sehr müde aus, hatte Augen zu und das Kind kam mit einem Buch und hier sofort vorlesen, ich will was vorgelesen haben. Und die liebe Mama hat es natürlich gemacht. Shoutout an die liebe Mama, ich glaube, die weiß Bescheid. Und deswegen ist die Aufgabe von Eltern, irgendwann Kindern beizubringen, hey, teilen, das ist was richtig Gutes. Du kannst auch mit anderen was abgeben. Oder es gibt auch andere Menschen auf dieser Welt, nicht nur dich. Und nicht nur deine Wünsche sind die wichtigsten Wünsche auf dieser Welt. Und wisst ihr, Paulus sagt, geistliche Babys, die denken auch nur an sich. Geistliche Babys sind dadurch ausgezeichnet, dass sie ständig verletzt sind. Dass sie sich ständig übergangen fühlen, wenn sie nicht ihren Willen bekommen. Es geht ihnen immer darum, Gott, was kannst du mir jetzt geben? Und darum drehen sich auch immer die Gebete. Und wenn die Gebete nicht passieren, dann kann Gott sich ganz schön was anhören. Ich habe doch gebetet, Gott. Warum hast du nichts getan? Der dritte Punkt, den Paulus uns mitgibt, Babys sind unbeständig. Paulus sagt, sie schwanken und treiben hin und her wie ein Schiff im Sturm. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, dass die Aufmerksamkeitsspanne eines Babys oder auch eines Kleinkindes eines Goldfisches ähnelt. Ich habe gehört, das ist doch nur ein Mythos, dass ein Goldfisch sich nur 10 Sekunden etwas denken kann und dann wieder vergessen hat. Aber bei Babys stimmt das wirklich. Und bei Kleinkindern. Ich war gestern bei meiner Nichte, habe ein bisschen Zeit mit ihr verbringen dürfen. Und die ist natürlich anders. Ich glaube, meine Schwester guckt gerade zu. Aber Babys, die gucken dich 2 Sekunden an und dann bist du langweilig. Und dann musst du irgendwas tun mit einer Rassel oder tanzt oder machst irgendwelche Musik an und dann kriegst du wieder kurz ihre Aufmerksamkeit. Und sobald das vorbei ist, haben die dich schon längst wieder vergessen. Und Paulus sagt, so ist es auch mit geistlichen Babys. Hey, wenn du in den Gottesdienst kommst und du bist heute hier und sagst, hey, ja, das, was Daniel gesagt hat, ja, das spricht mich an, die Musik hat mich angesprochen und du gehst nach Hause, aber du setzt nichts um. Dann sagt Paulus, hey, dann sind wir geistliche Babys. Dann hatte Gott nur ganz kurz deine Aufmerksamkeit bekommen, hat ein bisschen vor dir rumgewedelt, du hast dich gefreut und bist gegangen und hast wieder alles vergessen. Und Paulus sagt, wenn sich in deinem Leben nicht langfristig eine Richtung abzeichnet, eine Richtung, die du gehst, wenn du ständig darauf angewiesen bist, dass Gott immer wieder neu in denselben ständigen Situationen, die du immer wieder erfährst, immer wieder neu eingreifen muss, dann sagt Paulus, dann bist du ein geistliches Baby. Was sagt uns Paulus hier? Mal positiv ausgedrückt. Geistlich reif ist, wer sich in Gottes Wort auskennt. Das ist ein Kennzeichen. Denn der ist weise und kann unterscheiden. Ein reifer Christ ist nicht ich-bezogen. Der denkt nicht ständig nur an sich, was er davon hat, sondern er ist in der Lage, mit freiem Herzen anderen zu dienen. Und ein reifen Christ zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht ständig von Ups und Downs gekennzeichnet ist, sondern er geht Gottes Weg. Ob es gerade gut läuft, schlecht läuft, neutral läuft, das zeichnet einen geistlichen Christen aus. Das ist erstmal eine Menge Wahrheit, die Paulus uns hier um die Ohren haut. Und die Frage ist, was tun wir damit? Was tun wir mit diesem Kontrast, dass der große Gott in uns lebt und dass wir gleichzeitig geistliche Babys sind? Ich glaube, das Erste ist für uns ganz wichtig, besonders wenn wir schon ein bisschen länger im Glauben unterwegs sind. Eine Gemeinde ist ein Ort, in dem unreife Menschen sind. Die können auch alt sein, aber Gemeinde ist und bleibt immer ein Ort, bis Jesus wiederkommt, wo unreife Menschen sind. Und sollte uns nicht schockieren, wenn du hier in die Gemeinde kommst und Menschen sich nicht so verhalten, wie es Gottes Maßstab ist. Denn Paulus sagt, Gemeinde Jesu ist ein Ort, wo unreife geistliche Menschen sind. Und wenn das dein Anspruch ist in Gemeinde, dass jeder dich perfekt behandelt, jeder dich so behandelt, wie Jesus es tun würde, dann werden wir immer enttäuscht. Das ist ganz wichtig. Denn Menschen müssen wachsen. Und wir müssen Menschen Zeit geben zu wachsen. Manche brauchen ein bisschen länger. Und auch wenn Gott uns neues Leben geschenkt hat, dann bedeutet das nicht, dass unsere alten Prägungen und Verhaltensmuster auf einmal weg sind. Ich finde es sehr interessant, dass Paulus uns dieses Bild von unreifen Christen gibt, weil es uns immer wieder daran erinnert, dass wir allein aus Gnade gerettet sind. Wenn du einen Christ siehst, der sich absolut nicht Jesusmäßig verhält, dann darfst du ihm liebevoll was sagen, aber es darf dich nicht schockieren. Sondern dieser Mensch, der lebt aus Gnade und nicht aus Leistung oder aus irgendeinem guten Verhalten. Das Zweite, was uns Paulus hier aber mitgibt, ist, es darf uns nicht schockieren, dass hier unreife Menschen sind, aber du solltest es niemals akzeptieren und dich damit abfinden, dass du ein geistliches Baby sind. Ja, wir sind geistliche Babys, sagt Paulus, aber wir haben einen Weg und den sollen wir auch gehen. Und er sagt, hey, wenn es in deinem Leben Dinge gibt, die sich nicht verändern, wenn du nicht wächst, wenn du dein Leben lang von schlechten Charakterzügen begleitet wirst, dann sagt Paulus, hey, dann musst du dich nicht verurteilen. Du musst dich nicht verurteilen, denn er hat sein Leben dafür gegeben. Aber Paulus sagt, du musst dich nicht damit abfinden. Warum musst du dich nicht mehr abfinden? Das ist der Punkt, den er zuerst genannt hat. Weil der lebendige, dreieinige Gott in dir lebt. Deswegen solltest du dich nie damit abfinden, ein geistliches Baby oder Kleinkind zu sein. Denn der Gott, der dieses Universum aus dem Nichts geschaffen hat, denkst du, er wäre nicht in der Lage, mit deinem Leben umzugehen, etwas in deinem Leben zu wirken zu können? Das Problem ist, was Paulus uns hier zeigt, dass wir eigentlich geistliche Babys bleiben wollen. Wir wollen oft geistliche Babys bleiben. Wir wollen schreien, ich und meins. Du nicht, der ist blöd, der hat mir alles weggenommen. Wir wollen das oft so leben. Aber Gott wird uns das nicht geben, weil er ein guter Gott ist und er uns wohin führen möchte. Deswegen gibt er uns auch nicht alles, was wir bitten, was wir wollen. Und dann fangen wir an zu jammern, weil er uns nicht das gibt, was wir wollen. Was kann uns heute helfen, wenn du und ich hier heute rausgehen? Ich dich nicht nur angesprochen habe, sondern du hoffentlich was in deinem Leben umsetzen möchtest. Was kann uns helfen, keine geistlichen Babys zu bleiben? Wie gesagt, es ist nicht schlimm, dass wir irgendwo stehen, aber Paulus sagt, der lebendige Gott lebt in dir und er möchte dich als sein Kopf, als das Haupt, wohin führen. Wisst ihr, was ich an Jesus so sehr liebe? Ich ermutige euch immer wieder, lest die Evangelien. Immer wieder und heute tue ich es auch wieder. Und Jesus zu beobachten. Und das Interessante ist bei Jesus, er sagt den Leuten nicht nur immer, was gut ist, was falsch ist, sondern er stellt den Menschen ganz oft Fragen. Er stellt ihnen ganz oft Fragen, die sie in eine Situation bringt, sich selbst reflektieren zu müssen. Und wenn ich euch eins mitgeben kann, ist, dann ist es so hilfreich, wenn wir lernen, in unserem Leben ganz zentrale Fragen immer wieder uns zu stellen. Es ist so wichtig und hilfreich. Wenn Paulus zum Beispiel sagt, seid vollkommen demütig, seid liebevoll, ertragt einander, dann können wir uns die Frage stellen, bin ich demütiger? Bin ich liebevoller geworden? Bin ich geduldiger geworden mit meinen Freunden, mit meinen Geschwistern, mit meinem Ehepartner, im Gegensatz zum Jahr davor? Und wenn du ganz ehrlich mit dir selbst sein möchtest, dann nimmst du dir einen Menschen, der dir nahesteht. Und dann fragst du die Person, hey, stimmt das wirklich, wie ich mich selbst wahrnehme? Ist da was gewachsen habe ich da Veränderung erlebt. Wisst ihr, genau das ist der Beginn, wo wir sagen, ja, ich bin vielleicht gerade ein Baby, aber ich möchte keins bleiben. Damit fängt Veränderung an. Aber ich möchte einen letzten Punkt mit euch teilen, den Paulus uns hier gibt. Und er bedeutet, dass wir bereit sein sollen, die harte Arbeit zu tun, um Einheit in der Gemeinde zu fördern. Paulus sagt nämlich, dass du zur geistlichen Reife, zur Mannesreife, nicht nur dadurch kommst, indem du dich mit dich selbst beschäftigst, sondern geistliches Wachstum geschieht durch tiefe Einbindung in Gemeinschaft. Nicht nur zwischen dir und Gott. Du versuchst, hey Gott, zeig mir, wo meine Fehler sind, zeig mir, wo ich wachsen kann, sondern Paulus sagt, das passiert, dass wir zur Reife kommen, indem wir in tiefe Gemeinschaft eingebunden werden und die Einheit wächst. Lass uns nochmal Vers 13 anschauen. Da sagt Paulus, so soll es dahin kommen, dass wir alle die einende Kraft des einen Glaubens und der einen Erkenntnis des Sohnes Gottes an uns zur Wirkung kommen lassen und darin eins werden. Dass wir alle zusammen den vollkommenen Menschen bilden, der Christus ist, und hineinwachsen in die ganze Fülle, die Christus in sich umfasst. Also wie wird man reif? Paulus sagt, indem Einheit wächst. Also du und ich mit anderen im Glauben Erfahrungen teilen, machen und dadurch immer mehr eins werden. Das ist das Ziel und dadurch entsteht Reife durch tiefe, immer werdende Beziehung. Paulus sagt nämlich, so wachsen wir in allem zu Christus empor, der unser Haupt ist. Paulus macht uns hier etwas sehr, sehr Wichtiges deutlich. Und wir alle sagen dazu theoretisch Amen. Aber es ist so herausfordernd, weil wir in einer Gesellschaft leben, die nur auf sich selbst schaut. Paulus sagt nämlich, wenn du mehr von Jesus möchtest, wenn es wirklich dein Herzenswunsch ist, Jesus immer ähnlicher zu werden und reif zu werden, beständig zu werden, dann kriegst du Jesus nicht ohne seine Gemeinde. Das sagt uns hier Paulus. Jesus gibt es nicht ohne seine Gemeinde, weil wie er sich unzertrennlich mit dir verbunden hat, so ist auch er unzertrennlich mit der Gemeinde verbunden, weil sie Teil von ihm ist. Und wenn wir uns vorstellen, der dreieinige Gott, der in unser Leben gekommen ist, der die perfekte Beziehung ist, vollkommene Harmonie, Einheit, sie dienen sich einander, dann ist es doch nur logisch, dass Gott sagt, hey, das Muster, was mich auszeichnet, mein Wesen, das soll sich auch in deinem Leben widerspiegeln. Deshalb ist das Prinzip, du und ich, wir brauchen enge, verbindliche Gemeinschaft. Du und ich, wir brauchen enge und verbindliche Gemeinschaft. Es ist so schön, dass du hier bist. Ich freue mich so sehr, jeden Einzelnen von euch Sonntag zu sehen, aber die FCG ist kein Restaurant. Weil wir wollen eine biblische Gemeinde sein. Weil wir daran glauben, dass das, was Gott in Gemeinde gelegt hat, darin blüht sie erst wirklich auf. Und Gemeinde ist nicht, ich gehe hin, ich hole mir was zu essen und dann gehe ich wieder meinen Weg. Sondern Paulus sagt, hey, die Gemeinde ist der Leib Christi. Zusammengestellt, miteinander verbunden, durch Jesus Christus. Der Leib Christi, das sind du und ich, verbunden. Und vielleicht weißt du es noch gar nicht, aber wir sind miteinander verbunden. Wir sind Glaubensgeschwister durch Jesus Christus. Das ist unsere Berufung. Das ist, wenn wir das leben, sagt Paulus, dann werden wir reif. Dann blüht etwas in unserem Leben auf, was wirklich kraftvoll ist, beständig. Urteilsfähig. Und der Schlüssel, der ist aber nicht einfach. Ich teile ihn nochmal mit euch. Habe ich ihn nicht aufgeführt. Doch. Paulus sagt in 15, vielmehr stehen wir fest zu der Wahrheit, die Gott uns bekannt gemacht hat und halten zusammen in der Liebe. Paulus spricht hier zwei ganz wichtige Faktoren an, worin Gemeinschaft sich auszeichnen muss. Es ist Wahrheit und es ist Liebe. Und das ist die Praxis. Es kann nicht etwas wachsen in Gemeinschaft, wenn eines der beiden fehlt. Beides muss in einem Gleichgewicht vorhanden sein. Und du und ich, wir beide brauchen diese Mischung. Und wenn wir die nicht haben, dann wird es gefährlich in unserem Leben. Nehmen wir an, Liebe ohne Wahrheit. Wenn du jemand bist, der andere liebt, aber es fällt dir schwer oder du tust es einfach nicht, anderen die Wahrheit zu sagen, weil du sagst, ich möchte den anderen nicht verletzen, dann verletzt du den anderen eigentlich viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Denn wisst ihr was? Dein Leben braucht mehr als deinen eigenen Blick auf dein Leben. Wir brauchen immer auch wieder einen Blick von außen auf uns, um uns selbst erkennen zu können. Das können wir nicht aus uns heraus. Wisst ihr, als ich Ausbildung gemacht habe zum Industriekaufmann, da muss man auch telefonieren. Und dann hatte unsere Firma uns so eine Ausbildung, so ein Telefontraining spendiert. Und dann habe ich gesprochen und mein Gespräch wurde aufgenommen. Und ich habe zum allerersten Mal meine Stimme aufgenommen gehört. Und als ich das dann gehört habe, habe ich mich voll geschämt. Gedacht habe, oh, so klinge ich, klinge doch eigentlich ganz anders. Ich habe mich zum ersten Mal von außen gehört. Weil wenn ich jetzt hier spreche, ich klinge gerade für mich richtig gut, ihr dürft mir gerne die Wahrheit nachher sagen, ich höre mich von innen heraus. Ich höre mich von innen heraus. Und wir brauchen das in unserem Leben. Wir brauchen eine Perspektive von außen, um uns selbst zu erkennen. Wisst ihr, und jeder von uns, der tendiert eher zu einer Richtung. Wisst ihr, wenn du so ein friedlicher Mensch bist, harmoniebedürftig, dann tendierst du eher zu Liebe. Aber du tust das nicht, weil du so warmherzig gegenüber dem anderen bist, sondern weil du Angst hast für die Konsequenzen, die Wahrheit mit sich bringen können. Und andere neigen eher zur Wahrheit. Sie sagen die Wahrheit ohne Liebe, aber sie sagen sie nicht aus Liebe, sondern sie sagen sie oft, um andere klein zu machen und Recht zu haben. Wisst ihr, und beides ist selbstbezogen. Wenn wir nur Wahrheit leben, dann ist es brutal, dann ist es zerstörerisch. Und wenn wir nur Liebe leben, dann bringt es Menschen nicht weiter. Beides muss in einer Balance gehalten werden. Und doch sagt die Bibel, Paulus uns, dass keiner von uns wirklich in der Lage ist, dieser Balance richtig und gesund zu halten. Und deswegen sagt die Bibel uns, wir brauchen Hilfe. Wenn du und ich in Liebe und Wahrheit unterwegs sein sollen, dann ist die einzige Lösung, das Evangelium von Jesus Christus immer mehr in unser Leben eindringen und tiefer gehen zu lassen. Wisst ihr, nichts ist gleichzeitig so viel Wahrheit, also vollkommen, nicht so viel, sondern vollkommene Wahrheit und vollkommene Liebe in allem als im Evangelium. Wisst ihr, wenn wir heute sagen, wir feiern das Abendmahl, ich weiß gar nicht, ob uns zu feiern zumute ist. Weil wenn wir auf das Kreuz schauen, dann ist Jesus Christus nicht für uns gestorben, weil wir so ein bisschen Hilfe gebraucht haben, sondern Jesus ist am Kreuz gestorben, weil wir ohne das Kreuz aufgrund unserer Sünden vollkommen verloren wären. Ewige Verdammnis, sagt der Römerbrief, stünde uns zu ohne das Kreuz. Und das ist eine richtig bittere Wahrheit. Keiner von uns will hören, dass er so schuldig, so schlecht vor Gott dasteht, dass nur das Leben seines Sohnes reicht, damit wir gerettet werden. Das ist Wahrheit. Und wir werden das Kreuz nicht verstehen ohne diese Wahrheit. Aber sie ist zugleich zutiefste Liebe. Und das ist es, was wir feiern. Denn am Kreuz hat uns Jesus seine Liebe bewiesen. Er hat uns gezeigt, wozu er bereit ist, für uns zu gehen. Also am Kreuz erfahren wir vollkommene Wahrheit, nämlich, dass wir ohne Jesus Christus verloren sind, schuldig sind und dass nur der Sohn Jesus Christus uns retten kann. Und zugleich drückt es aber auch die tiefste Liebe für unser Leben aus, dass er sich so sehr liebt, dass er bereit ist, sein Leben für dich zu geben. Und wisst ihr, wenn dir eins von den beiden fehlt im Evangelium, dann wirst du das andere nicht wirklich verstehen können. Du wirst, wenn du die Wahrheit nicht erkennst, die im Evangelium liegt, dann wirst du die Liebe nie wirklich erkennen. Wenn du niemals verstanden hast, wie schlecht es um dich gestellt war, wie schuldig du vor Gott warst, was Jesus auf sich nehmen musste, damit du frei vor Gott stehst, dann wirst du seine Liebe nie verstehen. Aber solange wir seine Liebe auch nicht verstehen, werden wir nie bereit sein, diese Wahrheit wirklich anzunehmen, weil sie zu brutal, zu hart ist. Aber weil er uns seine Liebe darin gezeigt hat, können wir uns auf diese Wahrheit einlassen und immer tiefer in sie hineintauchen. Und das braucht auch unsere Gemeinschaft. Sie braucht Liebe, vollkommene Annahme. Egal, ob du seit 20 Jahren Baby bist, hey, du bist geliebt und du bist angenommen. Aber du brauchst auch Wahrheit. Wahrheit, die dich voranbringt. Wahrheit, die etwas in deinem Leben verändert. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Jesus sagt, er ist das Haupt, oder Paulus sagt, Jesus Christus ist das Haupt. Und wir sind der Leib. Und du bist nicht berufen, ein unmündiger Christ zu sein oder zu bleiben. Deswegen gilt für dich heute gar nicht die Frage zu stellen, bin ich ein unreifer Christ? Kann ich dir direkt sagen, Paulus sagt ja. Sitzen wir alle im selben Boot. Aber die Frage ist, bin ich bereit zu wachsen? Habe ich dieses Ziel vor Augen in meinem Leben, das vorne steht und sagt, hey, Gott wünscht sich, dass ich zur Reife komme und dass sich die Fülle Christi in meinem Leben mich immer mehr erfüllt. Und wenn ich dieses Ziel habe, dann stellt Paulus dir die Frage, hey, bist du bereit, dich auf echte Gemeinschaft einzulassen? Auf Gemeinschaft, die von Liebe und Wahrheit geprägt ist. Und wenn wir uns darauf einlassen, darin wachsen, hey, dann sagt Paulus, es ist etwas ganz Natürliches, dass wir wachsen, dass wir reif werden. Denn Menschen können verletzen und auch in einer Kirche können Menschen sehr verletzen. Und auch das schleift. Und auch das brauchen wir, denn die Wahrheit, die tut weh. Und wenn ich aufs Kreuz schaue, dann ist dort die Wahrheit, dass ich verloren war und dass ich Hilfe brauchte, Rettung brauchte. Und Jesus Christus hat sie mir gegeben. Und ich möchte euch ermutigen, wenn es um Berufung geht, dann denke nicht nur daran, was du tust, sondern das, was du bist. Und wir bilden den Leib Christi. Und wir sind berufen, einander vorwärts zu bringen im Glauben. Aber das tun wir nur in enger, echter Gemeinschaft, wo Menschen sich aufeinander einlassen in Liebe und in Wahrheit und wir gemeinsam immer mehr eins werden und die Fülle Jesu Christi in unser Leben sich offenbart. Hey, dazu sind wir berufen und ihr Lieben, es gibt nichts Schöneres. Es gibt auch nichts Schwereres, da bin ich ehrlich zu euch, aber lasst uns keine Babys sein. Lasst uns nicht damit zufrieden geben, dass wir errettet sind. Das ist der Grund zur Freude, das ist der Grundstein, das Fundament. Aber wir sind berufen, uns nach mehr auszustrecken, reif zu werden, dass wir andere Menschen prägen, so wie ihr lieben Mamas das macht. Und dazu sind wir auch als Christen berufen. Der Pastor ist nicht da, um euch immer sonntags zu betüdeln, sondern ihr seid berufen, reif zu werden, ein Licht zu sein, die nächste Generation zu prägen und dass wir einen Unterschied machen. Dafür wollen wir als FCG stehen und ich lade dich ein, hey, streck dich danach aus. Sag Gott, ich verstehe das noch nicht, aber ich möchte das annehmen. Zeig mir einen kleinen oder einen großen Schritt, den ich gehen kann, um in Gemeinschaft zu gehen. Zeige mir, wo ich in falscher Liebe lebe oder in falscher Wahrheit, wo ich wachsen kann, mehr Wahrheit auszusprechen aus Liebe oder mehr in Liebe Wahrheit auszusprechen. Ihr Lieben, dazu sind wir berufen und es gibt nichts Schöneres, als in seinem eigenen Leben zu erfahren, dass das, was die Bibel sagt, Wahrheit ist und dass sie alles in unserem Leben verändert. Wir wollen jetzt noch ein Lied singen und ich möchte dich ermutigen, treff eine Entscheidung. Vielleicht ist heute dein erstes Mal, dass du hier bist und du kennst Jesus Christus gar nicht. Und Paulus sagt, so sehr hat er dich geliebt, dass er sein Leben für dich gegeben hat, damit du nicht von Gott getrennt bist, sondern auf Ewigkeit unzertrennlich mit ihm verbunden bist. Und du kannst eine Entscheidung treffen. Komm gerne nach vorne zum Gebet, lass für dich beten, treff eine Entscheidung. Oder vielleicht ist auch ein Schritt einfach für dich heute tiefer in die Gemeinschaft mit Jesu dran. Und lass diesen Moment nicht verstreichen, sondern reagiere auf das, was Gott heute Morgen zu dir gesagt hat. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort wahr ist. Es ist nicht immer einfach. Und doch ist es wahr. Du hast etwas ins Leben gerufen. Wir sind nicht hier, weil wir irgendwie die gleiche Musik mögen. Oder weil wir, ja, sonntags nichts Besseres zu tun haben. Wir sind hier, weil du uns miteinander verbunden hast. Du hast uns zu einem Leib zusammengeführt. Und darin soll deine Fülle sich offenbaren, Herr. Und doch kennst du unser Leben. Du weißt, wie wir geprägt sind, wo wir verletzt und enttäuscht wurden, Herr. Und wie sehr wir uns heute davor scheuen, auf echte Gemeinschaft uns einzulassen, Herr. Und ich bete heute Morgen, dass du dort Heilung schenkst, Herr. Wo wir verletzt wurden, wo wir uns isoliert haben, wo wir gesagt haben, hey, ich gehe den Weg mit dir alleine. Und ich bete, dass du unsere Augen des Herzens öffnest, Herr, diese Wahrheit zu erkennen, uns darauf einzulassen und zu erleben, Herr, wie gut es ist, was du dir für unser Leben wünschst. Und so möchte ich jeden Einzelnen hier segnen mit Erkenntnis, mit neuem Mut und Glauben, Herr, dass du uns in diese Wahrheit hineinführst.